Jan Beger ist AI Advocate bei GE Healthcare und treibt die Integration von künstlicher Intelligenz in das Gesundheitswesen maßgeblich voran, indem er Fachkräfte, Kollegen und auch Patienten AI im Gesundheitsalltag näher bringt. In dieser Folge sprechen wir über den Einsatz von KI in der Radiologie und wie moderne und integrierte Technologien die Patientenversorgung verbessern können. Und warum multimodale KI die Zukunft ist und wir schon bei den Kleinsten anfangen müssen, KI im Alltag zu integrieren.
Herzlich willkommen zum Visionäre der Gesundheit Podcast. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast, denn er hat eine sehr, sehr spannende Rolle inne bei GE Healthcare, einem globalen Gesundheitsunternehmen, kann man sagen. Kommend aus der Medizintechnik, lieber Jan Beger, du bist sozusagen die Weiterentwicklung des Evangelist, so haben wir das früher genannt. Du bist der AI Advocate bei GE Healthcare. Du befasst dich mit künstlicher Intelligenz schon viele, viele Jahre und bringst das Thema bei GE Healthcare voran. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
Ja, liebe Inga, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein heute bei dir. Und ja, absolut. GE Healthcare ist ein führendes, globales Unternehmen im Bereich Medizintechnik, auch im Bereich der pharmazeutischen Diagnostik und natürlich der digitalen Lösungen. Unser Ziel ist es, wirklich die großen Herausforderungen im Gesundheitswesen global zu adressieren. Und nur um eins zu erwähnen, unsere Technologien werden jährlich bei über 1 Milliarde Patienten weltweit eingesetzt und wir haben mehr als 5 Millionen Geräte im Einsatz. Und da wir heute über KI sprechen, ist es so, für uns ist das tatsächlich eine zentrale, eine zukunftsweisende Grundlagentechnologie, die eine entscheidende Rolle dabei spielen wird, wie wir zukünftig die Gesundheitsversorgung effizienter, präziser und auch zugänglicher zu machen.
Ja, also eine Riesenchance, wie du sie beschreibst. Ihr seid ein riesiges Unternehmen, ihr seid global aktiv, ihr seid mal mit Medizintechnik gestartet. Mittlerweile kann man das natürlich nicht mehr ohne digitale Lösungen und ohne Vernetzung denken. Vielleicht steigen wir nochmal kurz mit deiner Person ein. Was macht ein AI-Advocate? Weil, also KI-Lösungen anzuwenden, ist ja wahrscheinlich auch ein Kulturwandel, ne? Wahrscheinlich auch bei euch. Also was machst du? Was machst du den ganzen Tag, Jan?
Kulturwandel ist ein ganz, ganz tolles Stichwort, Inga. Zunächst einmal, ich betrachte die Förderung von KI-Kompetenz, so möchte ich das nennen, als einen entscheidenden Schlüssel für die Akzeptanz dieser Technologie im Gesundheitswesen. Und was ich als meine Mission beschreibe, ist, die Rolle von KI in unserem Bereich neu zu definieren. Das heißt, weg von einer Technologie, die heute oft noch als Bedrohung wahrgenommen wird, hin zu einer kraftvollen Chance, die nachhaltige und transformative Veränderungen bewirken kann. Und dabei liegt mein Fokus darauf, komplexe Konzepte und auch die komplexe Terminologie, die wir im Bereich künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen oftmals verwenden, anhand von ganz spezifischen Anwendungsfällen klarzumachen und zu schildern, vereinfacht darzustellen, damit das für alle verständlich und greifbar ist.
Also KI stellen wir uns ja vor in der Medizin. Ich hatte auch schon sehr spannende Podcasts dazu. Ich hatte ja selbst auch mal ein Startup oder habe ein Startup geführt, das KI in der Diagnostik angewendet hat. Und wir kommen ja eigentlich aus einer sehr elaborierten Situation im Bereich der Bildgebung. Also das ist da, wo KI und Machine Learning als erstes wirklich gut integriert wurde, auch in die Prozesse, aber das ist natürlich so ein abgeschnittener, für sich alleine stehender Bereich. Und jetzt kommen wir dahin, du hast es eingangs zu mir schon gesagt, Effizienz zu steigern, das heißt, vernetzt zu denken und eigentlich mit KI oder mit den Möglichkeiten, die KI uns bietet, auf Basis von Daten eigentlich ganze Prozesse zu hinterfragen im Gesundheitswesen und neu zu gestalten. Also wir merken gerade, wie groß das Thema eigentlich ist. Wie würdest du diese Entwicklung beschreiben und wo sind wir da aktuell?
Also zunächst ist es so, wie du sagst, wir beschäftigen uns mit der Technologie als solche, KI, Machine Learning, wie auch immer wir das nennen möchten, schon seit vielen, vielen Jahren. Ich selber bin in dem Bereich tätig seit 2007. GE Healthcare ist schon sehr, sehr lange in dem Bereich aktiv und du hast vollkommen recht, die medizinische Bildgebung ist im Bereich gerade die Radiologie, die hier federführend ist in den letzten Jahren, im Bereich Innovation, aber eben auch Einsatz dieser Lösungen in Produkten, in den Arbeitsabläufen radiologischer Abteilungen. Und der Grund vielleicht ist, dass wir in der Radiologie bis dato primär uns beschäftigt haben als Industrie mit dem Thema Computer Vision. Ja, also Analyse von Bilddaten, was relativ einfach zu machen ist. Ja, die Komplexität liegt in all diesen Daten, in dieser Fülle von Daten, die es im Gesundheitswesen gibt, die über die Bilder, über die medizinische Bildgebung hinausgehen. Ja, und wie können wir diese komplexen Daten, diese oftmals unstrukturierten Daten auch zusammenführen und so auslesen und analysieren, dass es tatsächlich zu sinnvollen Anwendungsfällen kommt. Und ich denke, da liegt ein ganz, ganz spannender Bereich drin und da liegt ein großes Potenzial in Zukunft drin, der weit über die Bildgebung, wie du erwähnt hast, hinausgeht.
Ja, ist total interessant. Ich habe heute tatsächlich werde ich einen Vortrag halten zum Thema KI im Gesundheitswesen. Ich beschäftige mich auch schon seit vielen, vielen Jahren damit und habe dann meinen alten Vortrag von mir ausgekramt von vor, ich glaube, 8, 9 Jahren, wo ich mich damit befasst habe. Und wenn wir jetzt auf den kulturellen Wandel kommen, also auf das, was alles möglich ist, dann sind wir da ja riesige Schritte weit gekommen, aber auf der gleichen Seite auch irgendwie nicht. Also es verändert sich gerade so langsam im Gesundheitswesen, auf der anderen Seite verändert sich alles so schnell. Und ich habe in dem Rahmen der Vorbereitung dieses Vortrags ein Video auf TikTok gefunden, wo ein Patient in der Notaufnahme filmt, wie der Arzt oder die Ärztin, sieht man nicht genau, bei ChatGPT die Symptome eingibt und sich das ausspucken lässt. Ja. Am Computer höchst illegal. Ich glaube, das ist da wahrscheinlich nicht integriert in den Arbeitsprozess. Wie stehen wir da aktuell? Also du bist ja auch global unterwegs. Wie stehen wir da aktuell global und in Deutschland beim Einsatz von KI im Gesundheitswesen?
Ja, wir müssen hier vielleicht ein kleines bisschen unterscheiden. Du hast gerade ein ChatGPT als Beispiel genannt. Ja, und ich möchte vielleicht differenzieren zwischen, was ich einmal traditionelles Machine Learning nenne, und eben dieser neuen Generation von KI, sogenannte Large Language Models, Foundation Models. Hier stehen wir ganz am Anfang. Ja. Auch wenn wir sehen, gerade im Bereich dieser Large Language Models, dass hier der Uptake im Gesundheitswesen, da liegt das Gesundheitswesen tatsächlich deutlich vorne global, im Vergleich zu anderen Industrien. Wenn wir grundsätzlich schauen in den Bereich der digitalen Transformation, das weißt du auch sehr gut, ist ja das Gesundheitswesen oftmals hinten dran im Vergleich. Wir hinken da sehr hinterher. Manche Experten sprechen da auch von 10 Jahren. Aber wenn wir spezifisch auf den Bereich Large Language Models schauen, Stand heute, kann man sagen, das Gesundheitswesen ist durchaus die führende Industrie global, die diese Lösung einsetzt. Und das ist interessant und das ist spannend und das gibt uns natürlich auch Chancen, hier schnell und weiter voranzuschreiten. Nichtsdestotrotz, KI ist bei weitem nichts Neues im Gesundheitswesen. Wir nutzen das schon seit vielen Jahren in ganz vielen verschiedenen Szenarien, aber eben immer bis dato, und das ist die Limitation der Technologie gewesen bis heute, in ganz spezifischen Anwendungsfällen, in ganz engen Anwendungsfällen. Und was ganz, ganz spannend ist für die nächsten Jahre, wird sein, wie wir diese neue Generation der Technologie einsetzen können, um diese Anwendungsfälle eben zu erweitern, wie wir eben multimodale Anwendungsfälle erarbeiten können, wie wir sogenannte KI-Agenten einsetzen können. Da ist ganz, ganz viele spannende Themen, an denen es zu arbeiten gilt.
Das heißt, also du sagst jetzt zum Beispiel, wir kommen aus der Radiologie, da habt ihr Medizinprodukte, die werden eingesetzt, die nutzen Machine Learning oder künstliche Intelligenz, um Ergebnisse zu produzieren. Jetzt das, was du aber beschreibst, die Entwicklung, alles wird vernetzt, es geht weit darüber hinaus. Das heißt, dass Anbieter wie ihr jetzt, klassisch, ihr kommt aus den Medizinprodukten, das ist so euer Home-Turf, große Röntgengeräte und was man sich da so alles so vorstellen kann. Und ihr werdet jetzt aber wahrscheinlich eher zu einem Lösungsanbieter, weil ihr ja auf der Basis der Daten, die ihr selbst erhebt, ganz neue Abläufe auch mit unterstützen könnt in Kliniken, in Praxen, also überall da, wo eure Geräte eigentlich zum Einsatz kommen. Was ist da eure Vision? Wie kann man sich das vorstellen?
Super, ganz genau. Vielleicht 2, 3 Beispiele dazu, Inga. Du hast vollkommen recht. Ja, das eine ist, wie gesagt, KI gibt es schon lange, ist schon lange im Einsatz. Ja, und wie du erwähnt hast, gerade im Bereich der medizinischen Bildgebung, in der Radiologie. Ja, ein Beispiel ist, wir haben in unseren mobilen Röntgengeräten, diese fahrbaren Geräte, die man auf der Bettenstation der Notaufnahme einsetzen kann, um direkt am Patienten zum Beispiel eine Röntgenaufnahme der Lunge zu machen. Da haben wir seit mehreren Jahren KI, Deep Learning implementiert, um zum Beispiel auf kritische Konditionen hinzuweisen. Das ist vielleicht in Deutschland nicht so relevant, weil da in der Regel immer eine Radiologin, ein Radiologe ja, Standby steht, aber wir haben die Situation in vielen Ländern, da ist eben diese Fachkraft nicht sofort, ja, zur Verfügung. Und in diesen Fällen macht es natürlich Sinn, wenn das Gerät direkt nach der Aufnahme sagen kann, hier gibt es mit hoher Wahrscheinlichkeit eben eine Kondition, die es, ja, schleunigst zu behandeln gilt, ohne dass da eben lange, ja, Wartezeiten entstehen und das dann negativ für den Patienten vielleicht ausgeht. Sowas machen wir schon lange. Vielleicht noch ein Beispiel, das kann ich dir hier kurz zeigen. Ja, ein mobiles Ultraschallgerät. Hier ist seit kurzem auch KI drin. Ultraschall ist eine ganz, ganz tolle, flexible Bildgebungsmethode. Kann in jedem klinischen Setting eingesetzt werden. Wir haben aber eine Limitation damit. Und das ist, dass das unheimlich abhängig davon ist, wie gut der Benutzer ist, ja, in Ultraschall-Scans. Das heißt, wie gut bin ich ausgebildet, wie lange habe ich Erfahrung damit? Und das limitiert sehr dieses ganz, ganz tolle, diese ganz, ganz tolle Modalität. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben KI dahingehend eingebaut, dass es dem Benutzer während des Scans hilft und sagt, wie ich quasi das Gerät zu führen habe am Patientenkörper, um zu hochqualitativen, klinisch auswertbaren Bildern zu gelangen. Und ich glaube, das ist ja auch ein Beispiel dafür, wie diese Technologie tatsächlich, ja, einen großen Impact machen kann.
Ich finde es so spannend, weil ich habe mal so ein bisschen gespielt mit verschiedenen Large Language Models, die eigentlich nicht als Medizinprodukt zugelassen sind. Und habe da mal eingegeben, gib mir mal eine leitliniengerechte Therapieempfehlung, was muss ich wann machen für dies und das. Und das ist ja eigentlich das Spannende. Also du sagst jetzt, im ersten Schritt führt ihr eigentlich einen Behandler, der eine Sonografie oder die eine Sonografie durchführt. Im zweiten Schritt kann aber natürlich eine KI auch ganz genau sagen, da ist eine Raumformung, die sieht irgendwie, genau, auffällig aus, ne? Und ich kann dann im nächsten Schritt auch direkt ableiten, was ist in der nationalen Leitlinie für eine Behandlung vorgesehen, wenn es die gibt, ja? Und was ist dann eigentlich zu tun im nächsten Schritt? Also es wird sozusagen ausgehend von der Untersuchung, von der Diagnostik, vielleicht schon eine Triage, die im Vorfeld stattfindet, ja, eine ganze Prozesskette ausgelöst, die mit KI unterstützt wird. Wie seht ihr eure neue Rolle darin?
Ja, absolut. Du hast vollkommen recht in all dem, was du sagst. Vielleicht zwei Dinge da noch hinzuzufügen. Ja, Triage ist ein ganz, ganz interessantes Beispiel und wichtiges Thema, gerade in der Radiologie, ja, oder negative Triage. Wie kann ich die Fälle, die, ja, ganz klar normal sind, wie kann ich die vielleicht aus dem Arbeitsablauf der Radiologin herausfiltern und so weit automatisieren wie möglich. Ja, das ist ein Thema, mit dem wir uns eingehend beschäftigen, gerade im Bereich Röntgen, gerade im Bereich der Mammographie. Und das zweite ist, ja, zusätzlich zu den Dingen, die du gesagt hast, Leitlinien und so weiter, was wir heute zum Beispiel nicht machen, ist ein KI-Algorithmus, der als Entscheidungsunterstützung dient, ja, und zum Beispiel einen Tumor detektiert, ja, in einem Bild. Hier liest der KI-Algorithmus heute ja nur das Bild, ja, und analysiert das Bild. Wenn ich das vergleiche damit, wie eine Radiologin arbeitet, ist das komplett unterschiedlich, ja. Weil als Radiologe beispielsweise schaue ich mir nicht nur das Bild an, sondern ich kenne auch die Patientenhistorie, ja. Ich kenne vielleicht die letzten Laborwerte, ich habe Informationen aus der Patientenakte. Und all diese Kontextinformationen fließen in meine Entscheidungsfindung ein.
Aber die könnte ja auch eine KI bekommen, diese, genau, Kontexte, ne?
Vollkommen richtig. Und das ist die große Chance, das große Potenzial dieser neuen Generation, ja, Large Language Models, Large Vision Models, die uns eben, ja, die Tür öffnen hin zu, was ich multimodale KI nenne und zu genau diesen Ansätzen.
Ja, total spannend. Also, und da finde ich so interessant, also ich persönlich hatte mal wieder eine kleine Anekdote. Ich hatte mal die Situation, dass ich zu einem Screening gegangen bin und habe gefragt, setzen Sie KI ein? Mhm. Und dann hat der Arzt zu mir gesagt, keine Sorge, es ist alles KI-frei. Und dann habe ich gedacht, okay, danke, ich gehe lieber woanders hin, weil es ist ja sicherer für Patientinnen. Und ich fand es total spannend. Selbst Karl Lauterbach hat vor ein paar Wochen, war das, glaube ich, vor 3 Wochen oder so, hat er so eine JAMA Network-Studie geteilt. Die hast du sicherlich auch gesehen. Da ging es um LLM Influence in Diagnostic Reasoning. Und da kam heraus, dass Ärzte alleine schlechter sind als, also, und auch Ärzte mit KI unterstützt sind schlechter als KI alleine. KI, richtig, ist mittlerweile diagnostisch genauer. Das ist ja total viel Sprengstoff, auch für dieses Berufsbild, oder?
Absolut. Ja, ich glaube, wir sind ja in der Breite bei nicht so weit, ja, dass wir quasi diese wissenschaftlichen Ergebnisse quasi in das reale Leben übersetzen können, 1:1. Es ist, glaube ich, ganz wichtig heute bei dem Stand der Technologie und so, wie sie genutzt wird, dass wir eben schauen, dass, ja, Mensch und Maschine hier tatsächlich eng zusammenarbeiten. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ja, wir sehen in wissenschaftlichen Publikationen, das eine Beispiel hattest du genannt, wo da anscheinend der Trend hingeht. Aber Stand heute müssen wir ja, auch wenn es darum geht, ja, Change Management voranzutreiben, müssen wir tatsächlich einen Fokus darauf legen, dass hier ja der Experte, der Mensch und die Maschine eng zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, gerade ja auch um dieses Vertrauen zu schaffen in diese Technologie und wie das dann zukünftig abläuft, ja, welche Prozesse und Abläufe vielleicht vollautomatisiert werden können, wie sich dann vielleicht auch die Rolle von Fachkräften im Gesundheitswesen weiterentwickelt und verändert. Ja, das steht vielleicht noch auf einem anderen Blatt.
Und ihr könnt natürlich dabei unterstützen, dass diese Rolle sehr effizient eingesetzt wird. Ne, weil ich vermute, wenn ich ein assistiertes System habe, habe ich A, weniger Fehlerquellen, B, weniger Zeitaufwand und C, kann auch Personal einsetzen. Das kommt in Deutschland gerade, aber in anderen Märkten haben wir Physician Assistants, wir haben nicht ärztliches, medizinisches Fachpersonal, das zum Teil sogar operiert, also wo eigentlich ein Chirurg dann nur noch einen Schnitt setzt und den Rest macht ein Physician Assistant. Also wir haben eine stärkere Arbeitsteilung. Und da macht ihr euch ja sicherlich auch Gedanken drüber, ne? Wie entwickelt ihr sowas? Also habt ihr richtig Kliniken oder Praxen, mit denen ihr dann arbeitet, wo ihr solche Prozessketten einmal durchspielt und auch welche Rolle ihr dabei spielen könnt?
Absolut. Ich glaube, ohne geht das gar nicht. Ja, wenn wir das isoliert als Technologiehersteller machen würden, würden wir oftmals, ja, und das hat auch die Erfahrung in der Vergangenheit gezeigt, dass man dann oftmals an der Realität vorbei entwickelt. Ja, und dann spät feststellt, vielleicht zu einem geplanten Markteintritt, dass, hey, was wir hier konstruiert haben, was wir hier vorhaben, ja, geht an der Realität vorbei. Deswegen von Tag 1 arbeiten wir immer ja, mit klinischen Partnern zusammen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, schon bei der sogenannten Ideation haben wir unsere klinischen Partner mit an Bord. Das ist absolut relevant. Weil es geht am Ende des Tages immer darum, dass wir ja, unseren Fokus legen, unsere Investitionen auf Bereiche legen, wo man tatsächlich ja, einen Impact machen kann.
Ja, du bist ja global unterwegs. Mhm. Wir haben ja, also ich habe immer so eher den deutschen Blick und wir haben ja ein sehr, sagen wir, etabliertes, auch hochkomplexes Gesundheitswesen. Ich vermute, es ist viel einfacher, solche Innovationen zu integrieren, wenn man noch nicht so viel Versorgung hat und einfach auf der grünen Fläche baut. Ne? Wo siehst du denn Beispiele, wo das heute schon richtig top eingesetzt wird, außerhalb von Deutschland jetzt?
Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ich muss leider auch sagen, aus der Erfahrung gerade der letzten Jahre, dass es ja, das Thema Innovation, gerade auch digitale Innovation im Gesundheitswesen, wie du sehr gut weißt, ja, sehr, sehr träge funktioniert und man mitunter den Eindruck entwickeln kann, dass da auch das Interesse fehlt. Ja, das muss ich leider so sagen. Vielleicht ändert sich das aktuell. Ich habe gerade erst meine EPA komplett eingerichtet, worüber ich mich sehr freue. Aber ja, durchaus. In anderen Ländern ist da anderer Schwung drin, so möchte ich es mal nennen. Ja, wir sehen natürlich, in den USA passiert da sehr, sehr viel. Wir sehen natürlich auch, China ist da extrem ja, weit vorne in diesen Bereichen, gerade Nutzung von KI.
Hast du mal ein konkretes Beispiel, was dich richtig beeindruckt hat?
Also wir sehen zum Beispiel gerade die, ja, im amerikanischen Markt dieses Thema AI Scribes. Ja, das heißt, ja, Notizen von KI während des Arzt-Patienten-Gesprächs. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, was auch für uns in Deutschland sicherlich zukünftig hochinteressant sein wird, weil, ja, ich gehe vielleicht mal einen Schritt zurück. Ich glaube, wir haben in den letzten 15, 20 Jahren im Rahmen der digitalen Transformation im Gesundheitswesen eine Barriere erstellt zwischen der Patientin und dem Arzt. Ja, und die möchte ich veranschaulichen mit dem Monitor, der da in der Regel ja, zwischen den beiden steht, wo der Arzt dahinter sitzt, Informationen ausliest, Informationen eingibt und oftmals kommt heutzutage gar kein richtiges Gespräch zustande. Ja. Ich glaube, KI, ja, gerade mit diesem Schlagwort AI Scribes, kann hier zukünftig einen Mehrwert liefern, dass wir da vielleicht in dieser Patienten-Arzt-Interaktion ja, Monitor, Tastatur und Maus vielleicht rausnehmen können und da ein viel menschliches Gespräch zustande bringen. Das wäre so mein Wunsch.
Das finde ich so spannend, weil in den USA gibt es das selbst im Operationssaal, dass da wirklich eine Kamera mitfilmt, die Gespräche aufzeichnet und dann direkt einen Report im Anschluss macht, damit auch Informationen aus einer Bilderfassung während der Operation und so. Also sowas in Deutschland im Moment fast undenkbar.
Ja.
Da werden wahrscheinlich die Betriebsräte auch auf die Barrikaden gehen. Also
genau.
Da gibt es ganz viele Hürden und ganz viel Ängste auch, oder?
Ja. Und vielleicht noch ein zweites Beispiel, ja, das mehr im Research-Bereich, was wir im Moment, woran wir im Moment forschen, ist LLMs, ja, sogenannte KI-Agenten, hier ganz speziell, im Bereich der Tumorboards einzusetzen, ja, der multidisziplinären Team-Meetings, ja, im Bereich Onkologie, wo ja oftmals Fachexperten aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, bestimmte Patientenfälle besprechen und dann entscheiden, wie die Therapie vorangeht. Und das ist ein sehr aufwendiger, sehr komplexer Prozess mit ganz, ganz vielen multimodalen Daten in verschiedenen Subsystemen, ja, die man da quasi zusammenbringen muss. Und hier ist die Idee, wie können wir vielleicht einen KI-Agenten trainieren, der eben das Know-how, die Expertise, den Background eines Onkologen hat, einen zweiten, der die Expertise, das Know-how eines Radiologen hat, ja, eines Pathologen beispielsweise, die dann quasi an einem bestimmten Fall, ja, diese Daten analysieren mit ihrem Background-Wissen, mit ihrer Knowledge-Base und dann diese Informationen, ihren Output dann an einen, ja, wir nennen das Supervisory Agent geben, der dann eine Empfehlung gibt, ja, an den menschlichen Arzt, wie hier vielleicht die Therapie stattfinden sollte.
Was ich übrigens da total interessant finde, ist das dann weiterzudenken, weil wir denken ja im Moment rein technisch Behandlung und gar nicht so sehr in Richtung Prävention, Sekundärprävention, Vermeiden von Nebenwirkungen. Und aber auch da wissen wir, dass man mit begleitendem Verhalten ist es ja meistens, ne? Bewege ich mich, was esse ich während so einer Therapie, mache ich irgendwie Entspannungsübungen und so weiter, dass man da auch unterstützen kann. Und wenn wir die Möglichkeit haben, zukünftig sowas über KI zu generieren, dann hätten wir auch die Möglichkeit, da Patienten nochmal ganz anders abzuholen, oder?
Absolut. Ja, ich glaube, gerade das Potenzial, ja, für patientenzentrierte KI, da sind wir wirklich erst am Anfang. Ich hatte jetzt erst kürzlich Kontakt mit einer mittlerweile ganz, ganz lieben Freundin aus den USA, welche Brustkrebs hatte und ja, hier die Behandlung überstanden hat, vor 2 Jahren mit einem fertig geworden ist. Und Ellen hat dann ihre Erfahrungen während quasi der Erkrankung und Therapie auf Papier gebracht und in einem zweiten Schritt vor etwa einem Jahr das zusammen mit einem technischen Team quasi in ein Large Language Model gegossen. Ja, all diese Learnings, all die Erfahrungen, all die Emotionen, die quasi in ihrer Patientenreise da aufgekommen sind. Und jetzt ist es ein Tool, das ist online verfügbar, 24/7, kostet nichts, mit der Idee dahinter, ja, Brustkrebspatientinnen, deren Familien, deren Freunden zu unterstützen, gerade so in emotional interessanten Momenten, so möchte ich es mal nennen. Und ja, die Website ist askellen.ai, wer sich das mal anschauen möchte. Ganz, ganz spannendes Konzept. Ja, ist, wie gesagt, ist keine medizinischer Ratgeber in dem Sinne, sondern eher darauf, wie gehe ich mit Patienten, die vielleicht in der Phase sind, wo es denen schlecht geht, wie gehe ich da um, was kann ich da tun, wie kann ich unterstützen. Ganz, ganz spannende Möglichkeiten, gerade für den Patienten, gebe ich dir vollkommen recht.
Finde ich auch total interessant, weil wir sehen das ja, also ich habe so Umfragen gesehen, in den USA gehen irgendwie 50% der jungen Menschen bei einer Gesundheitsfrage zuerst auf YouTube. Und ich fand auch dieses Beispiel, was ich auf TikTok gesehen habe, wo jemand wirklich so diese Situation in der Klinik, in der Notaufnahme abgefilmt hat, ne? So spannend, weil oft adaptieren ja bestimmte Menschengruppen viel schneller solche Innovationen, genau, als dass ein System kann. Und gerade bei KI finde ich so spannend. Ich weiß nicht, wie du das siehst, weil KI ja so natürlich funktioniert. Das kann ja eigentlich jeder nutzen. Es ist wie ein Gespräch, was ich führe. Und es hat nicht mehr so diese Hürde, du musst keinen Button mehr suchen oder wo musst du jetzt auf Eingabe oder welches Feld fehlt da noch. Also diese ganzen Hürden, die traditionell auch bestimmte Gruppen davon abhalten, digitale Tools zu nutzen, die verschwinden ja Schritt für Schritt.
Absolut, ja, die verschwinden seit circa 2 Jahren, seitdem eben ja, ChatGPT quasi für alle nutzbar geworden ist, ja, seitdem diese Large Language Models ein großes Thema sind, geschieht genau das, was du beschreibst. Und wir sehen in ganz, ganz vielen Beispielen, ja, wie Anwender, wie Ärzte, Ärztinnen, Fachkräfte im Gesundheitswesen die Technologie nutzen, in sinnvoller Art und Weise, aber auch, ja, das möchte ich auch betonen, in einer Art und Weise, wie man es vielleicht nicht machen sollte. Zwei Beispiele hierzu. Das eine ist ein positives. Ja, ich war im Dezember 2022, ChatGPT war gerade veröffentlicht, in Kontakt in Texas mit einem Hausarzt. Der hat quasi von Tag 1 an ChatGPT genutzt, um quasi Briefe an die Versicherer zu schreiben, ja, um bestimmte Leistungen für seine Patienten genehmigt zu bekommen. Und hat diesen administrativen Prozess quasi mit ChatGPT, soweit es möglich war, automatisiert. Ich fand das einen ganz, ganz tollen Anwendungsfall. Ja, hat da keine Patientendaten eingegeben, aber quasi den Brief als solchen hat dann eben dieses Tool geschrieben. Ja, ich glaube, das ist positiv. Ich glaube, das sollte man machen. Ich glaube, da sollte sich jeder mit solchen Use Cases beschäftigen. Das Zweite ist, was wir aber auch sehen, ist, dass eben diese Standardtechnologie, ChatGPT, ja, die trainiert wurde auf ganz, ganz vielen Daten, die im Internet zur Verfügung standen und stehen, eben genutzt werden, um radiologische Bilder zu analysieren. Ja, und da haben wir ganz, ganz tolle Beispiele, wie das eben nach hinten losgeht, wie ChatGPT eben beschreibt, ja, hier in dieser Mammografie finde ich nichts, ja, und dann schaut eine Radiologin drauf und sieht da ganz klar, ja, hier gibt es einen entsprechenden Tumor. Und was wichtig zu betonen ist, für die Patientenbehandlung sollten wir diese Tools, ja, wie prima sie auch im Privatleben funktionieren, ChatGPT, Claude, Perplexity, wir sollten die nicht für die Patientenbehandlung einsetzen, denn dafür wurden die nicht, ja, trainiert, genau, nicht validiert. Und dazu ist es nötig in Zukunft, dass wir eben diese Large Language Models feintunen auf bestimmte klinische Use Cases, ja, die validieren, verifizieren, und dann kann man das auch entsprechend einsetzen nach vermutlich einem Regulatory Approval. Aber eben diese Off-the-Shelf-Lösungen, die wir heute alle nutzen, tagtäglich, empfehle ich ganz dringend, die nicht für die Patientenbehandlung direkt einzusetzen.
Ja, klar, also das ist sehr logisch.
Ja, oftmals macht es den Eindruck, dass es das nicht ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen.
Also zumindest nicht unkritisch. Ne? Ich finde es nicht problematisch, wenn man es mal einsetzt, um vielleicht noch auf 2, 3 zusätzliche Ideen zu kommen oder sich was recherchieren zu lassen in dem Kontext. Aber unkritisch das Einsetzen geht natürlich nicht. Also das ist vollkommen klar. Aber die Frage ist natürlich, was anderes habe ich zur Verfügung? Wenn ich nichts anderes zur Verfügung habe, nutze ich vielleicht das, was ich dann eben gerade irgendwie kenne, und ne, wenn ich eine Frage habe und kann halt niemanden fragen. Das sind ja auch Realitäten, mit denen wir uns gerade beschäftigen müssen. Was ich jetzt auch noch total spannend finde und was ich unbedingt mit dir besprechen möchte, ist, wie KI, wie Daten, wie Vernetzung euer Angebot verändert und eure Wertschöpfung verändert. Weil wir sehen ja einen Trend, dass gerade Unternehmen, die hardware-lastig waren in der Vergangenheit, sich eigentlich eher als ein Lösungsanbieter positionieren wollen, einem konkreten Wert, den sie schaffen, sodass man eben nicht mehr nur so ein Produkt verkauft, sondern eigentlich Teil der Lösung dauerhaft wird. Und da ist bei euch wahrscheinlich auch enorm viel Potenzial zu sehen. Ganz kurzer Querverweis zu einem Podcast, den ich mit dem CTO von Siemens Healthineers hatte. Die machen das so mit einem digitalen Zwilling. Und ich vermute, ihr habt wahrscheinlich da eine ganz ähnliche Strategie.
Ja, absolut. Wir sehen uns natürlich als Lösungsanbieter. Ja. Mhm. Wir sehen unsere Kunden auch heute oftmals mehr als Partner. Ja. Anstelle von quasi einer Kundenbeziehung sehen wir das mehr als eine partnerschaftliche Beziehung und wollen natürlich ganzheitliche Lösungen an. Das gelingt uns in vielen Bereichen seit einiger Zeit sehr gut. Ja, gerade in diesen Kernbereichen, aus denen wir kommen, der medizinischen Bildgebung. Hier können wir ganzheitliche Lösungen anbieten, ja, auch mit neuen Businessmodellen, Pay-per-Use, Software as a Service, solchen Themen. Aber natürlich, woran wir jetzt arbeiten, ja, unsere Science- und Technology-Teams, ist natürlich, wie können wir quasi aus diesem Home-Turf, ja, einen Schritt hinaus machen in Bereiche, gerade mit dieser Grundlagentechnologie KI, die quasi unser Einflussfeld natürlich, ja, erweitern und bereichern.
Ich finde das so spannend, weil ja ein weiterer interessanter Trend hinzukommt, und das ist die Miniaturisierung. Also du hast es eingängig gezeigt, ihr arbeitet an so einem mini kleinen Sono-Gerät und das verändert sich ja auch. Es wird günstiger, es wird mobiler, und ich hatte einen Podcast auf Englisch, meinen englischsprachigen Podcast mit Barracoda, mit dem CEO von Barracoda und dem Gründer, und die arbeiten quasi an der Vision des digitalen Badezimmers als der Health Hub sozusagen, also wo ich eigentlich dann alles habe, um jeden Tag Daten zu erheben, weil das ist das Spannende, eigentlich dauerhaft auch, ja, Daten zu erheben, fortlaufend Daten zu erheben. Das ist jetzt vielleicht für Sonografie nicht unbedingt der Anwendungsfall, aber da gibt es viele andere Beispiele. Würdest du sagen, ihr rückt auch näher an den Patienten heran? Also kann man sich vorstellen, dass ihr irgendwann Lifestyle-Medizinprodukte macht für Longevity oder so? Mhm.
Ja, vielleicht. Ja, Longevity, Lifestyle ist jetzt in meiner Gedankenwelt ein bisschen weit weg. Aber natürlich, ja, der Patient wird für uns auch wichtiger. Obwohl, wie gesagt, unser Fokus tatsächlich auf dem Krankenhaus, auf der Praxis heute ist, nehmen wir den Patienten viel mehr in den Fokus, ja, mit Dingen. Und da kann ich vielleicht zwei Beispiele nennen. Einmal eben, wie können wir Patientenerfahrung, ja, die Patient Experience verbessern. Mhm. Ja, und da gibt es ganz, ganz viele Themen, wo wir, glaube ich, sehr gut sind, aber auch noch viel besser werden können. Ein Beispiel hier ist vielleicht, wie kann ich diese oftmals komplexen, oftmals auch als kryptisch empfundenen radiologischen Befunde, ja, wenn der Patient kein Experte ist, wie kann ich die vielleicht in Echtzeit so übersetzen, dass es verständlicher Sprache für den Patienten geschieht. Mhm. Ja, das ist ein kleines Beispiel, an dem wir gerade arbeiten mit unseren Teams. Wie können wir die Kommunikation auch verbessern mit dem Überweiser, diese effizienter gestalten? Das sind so Themen, damit es tatsächlich am Ende für den Patienten einfach einfacher und simpler wird. Ja, und auch ein gutes Beispiel in der Magnetresonanztomographie zum Beispiel. Ja, ist ja eine Untersuchungsart, die, glaube ich, niemandem wirklich Spaß macht. Ja, es dauert lange, man muss still liegen, es ist laut, dauert oftmals wirklich eine halbe Stunde, 45 Minuten und macht, glaube ich, nie Spaß. Und hier schauen wir tatsächlich, wie können wir mit KI die Scanzeiten so weit reduzieren wie möglich, und trotzdem die Bildqualität beibehalten, die nötig ist. Ja, und am Ende des Tages, ja, oder auch, wie können wir zum Beispiel oftmals gerade bei kardiologischen Patienten, die wirklich krank sind, wie können wir da das nötige Luftanhalten, mehrfaches Luftanhalten während der Untersuchung so weit reduzieren, ja, vielleicht nur zu einem Mal, und trotzdem alle Bilder akquirieren, die wir brauchen. Das sind so Themen, mit denen wir uns beschäftigen, die dann tatsächlich auf den Patienten abzielen.
Ja, ja, total spannend, finde ich, weil das ja eigentlich nochmal so den Horizont erweitert dessen, wofür solche Produkte dann gemacht sind, wenn man das wirklich so, ja, in so einem vernetzten Setting begreift. Und wenn du sagst, ihr reduziert die Zeit, dann habt ihr natürlich auch wieder oder gebt ihr einem Behandler die Möglichkeit, mehr Patienten zu behandeln und damit natürlich auch mehr Geld zu verdienen. Das ist auch ganz klar. Also das spielt wahrscheinlich auch immer mit, ne? Wo kann man eigentlich in der Wertschöpfung Effizienzen heben, die heute irgendwie eine Behandlung dann auch komplex machen oder Fehler reduzieren und solche Themen.
Ja, genau. Effizienzen generieren, ja, schneller sein. Nicht nur aus dem Grund, dass man dann mehr machen könnte, vielleicht mehr Geld verdienen könnte, aber eben auch, um ja das Thema des Fachkräftemangels zu adressieren, was du auch sehr gut kennst. Ja, Deutschland ein Problem, weltweit ein Problem. Wir haben global aktuell 7 Millionen Fachkräfte, die im Gesundheitswesen fehlen. Die WHO sagt, glaube ich, 2030 wird erwartet, dass 10 Millionen Fachkräfte fehlen. Ja, und wenn wir das dann gegenüberlegen mit dem Thema alternde Gesellschaft, ja, der Anstieg chronischer Krankheiten, wird sich das Problem nicht selber lösen. Und ich glaube, wir müssen so viel wie möglich sinnvolle Technologie und auch digitale Technologie ins Gesundheitswesen einbringen.
Also da gibt es eine Accenture-Studie, die sagen, 500 Millionen irgendwie freie Kapazitäten oder so. Also wirklich wahnsinnig viel über KI. Also das finde ich schon spannend. Aber davon abgesehen ist es ja für euch ein zentraler Bestandteil eurer Innovationsstrategie, sonst gäbe es deine Rolle nicht. Und du hast eingangs gesagt, du redest sehr viel mit Leuten. Es geht auch darum, Ängste vielleicht abzubauen, zu erfahren, wie kann man KI einsetzen. Ich finde das spannend, weil ich bin total hyped auf KI, aber ich erlebe auch immer wieder Leute, die sagen, oh, ich habe das benutzt, das hat mir irgendwie Angst gemacht. Mhm. Ich will das gar nicht so gerne. Wie kriegt man Menschen dazu, da vielleicht diese Hürden auch abzubauen?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Inga, glaube ich. Weil KI ist ja weit mehr als nur Technologie. Ja, im Gesundheitswesen geht es hierbei viel um Vertrauen. Ja, ich glaube, der Aufbau von einem gewissen KI-Know-how, einer gewissen KI-Kompetenz fördert das Verständnis und schafft dieses grundlegende Vertrauen, was meiner Meinung nach nötig ist, um die Einführung von KI voranzutreiben. Und da liegt tatsächlich mein Fokus, durch Ausbildung, durch Aufklärung die Transformation im Gesundheitswesen voranzutreiben und Gesundheitsdienstleister dabei zu unterstützen, Routineaufgaben, wie wir das besprochen hatten, durch den Einsatz von KI zu vereinfachen, die Patientenversorgung zu verbessern und mehr Zeit hoffentlich für den menschlichen Kontakt zu schaffen.
Ja, das heißt, du bist tatsächlich nicht nur intern unterwegs und unterstützt jetzt bei GE, dass eure Mitarbeitenden da irgendwie an den Start kommen, sondern du tourst auch durch die Kliniken und Praxen und Gesundheitssysteme weltweit mit dem Thema.
Absolut, ja. Geht beides miteinander einher. Wenn wir natürlich unsere Partner, Kunden, medizinisches Personal in dem Bereich ausbilden, müssen wir das natürlich auch mit unserem eigenen Personal tun, damit man quasi auf demselben Level ist, die gleiche Sprache spricht. Mhm. Und das ist, was wir tun. Und dazu tue ich ja absolut durch Kliniken weltweit. Aber wir haben eben auch ein Ausbildungsprogramm, das von GE Healthcare geleitet wird. Das nennt sich Hello AI. Wird von einem Netzwerk von verschiedenen Partnern unterstützt. Und hier ist, es ist ein E-Learning-Konzept. Hier ist das Ziel, die KI-Kompetenzen von Fachkräften im Gesundheitswesen zu stärken und sie darauf vorzubereiten, dass künstliche Intelligenz zum einen verantwortungsvoll und auch eben effektiv eingesetzt wird.
Ja, das ist total wichtig. Also das glaube ich auch. Und wir können ins Tun kommen. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig für jeden Menschen, das mal auszuprobieren und sich damit zu befassen. Denn das, also ich weiß nicht, du nutzt wahrscheinlich auch KI sehr, sehr viel in deinem Alltag. Und ich muss sagen, bei mir ist es schon so, dass ich das Gefühl habe, dass ich einen Arbeitstag in der Woche dadurch gewonnen habe.
Ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch wichtig für jeden heutzutage. Mhm. Ja, meine Kinder beispielsweise, wir haben erst gestern bei einem neuen Laptop von meiner 11-jährigen Tochter, haben wir Perplexity quasi in Betrieb genommen. Und beide Kinder sind jetzt von mir aufgefordert, bei ihren Hausaufgaben diese Tools zu nutzen. Ja? Und ich glaube, es muss so früh losgehen, dass man sich mit diesen Dingen beschäftigt, herausfindet für sich selber, wo kann mir das in meinem Alltag helfen. Mhm. Und ich glaube, es ist viel zu spät, wenn ein Programm wie Hello AI bei erwachsenen, ausgebildeten Fachkräften beginnt. Ich glaube, wir müssen auch einen großen Fokus legen auf die ganz junge Generation und da quasi das schon ganz natürlich in die Bildung mit einzubringen. Und wir sehen ja alle, wie bei unseren Kindern, wie diese Tools da ganz natürlich genutzt werden, ganz natürlich funktionieren. Und da habe ich eine große Hoffnung an die zukünftige Generation, dass, dass diese Technologien wirklich sinnvoll und richtig eingesetzt werden.
Jan, auf jeden Fall danke ich dir für dieses spannende Gespräch. Wir werden das natürlich weiter beobachten und ich freue mich auch und ich kann auch noch jedem sagen, der jetzt diesen Podcast hört, folgt Jan auf LinkedIn. Du teilst immer ganz viele spannende Sachen zum Thema KI und zum Thema Innovation. Das finde ich immer total bereichernd. Also das lohnt sich auch und damit ganz, ganz herzlichen Dank an dich, lieber Jan, dass du mir die Rede und Antwort gestanden hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Diese Episode ist das Finale unserer dritten Staffel und auch die letzte Folge in diesem Jahr. Wir wünschen euch allen frohe Weihnachten, erholsame Feiertage und einen großartigen Start ins neue Jahr. Im Januar sind wir mit einer spannenden neuen Staffel und einer aufregenden ersten Folge zurück. Wenn ihr in der Zwischenzeit mehr von uns hören möchtet, folgt uns gerne auf LinkedIn und Instagram oder stöbert durch alle Folgen auf unserer Website visionäre-gesundheit.de. Für unseren englischsprachigen Podcast schaut gerne auf visionaries-health.com vorbei. Bis bald und bleibt gesund!